Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Wutwas-Versicherungen, dem Versicherer für KMU und Selbstständige.
NZZ Akzent. Auf Wunsch des ukrainischen Präsidenten tritt seine Regierungschefin Julia Sviridenko in der vergangenen Woche ab. Es gibt darüber ein bisschen Verwunderung, aber es passiert nicht wirklich was. Dann am Mittwoch entlässt Selenskyj auch noch seinen Verteidigungsminister. Und da passiert etwas. Keine 24 Stunden später kommt es in Kiew zu diesen Szenen. Mehrere tausend Menschen, sie alle protestieren quasi vor Selenskyjs Büro gegen die Entlassung des Verteidigungsministers Michailo Fedorov.
And I believe that he started to change the system, which is very, very old, corrupted.
Eine Demonstrantin, die sagt hier zum Beispiel, Fedorov habe begonnen, das System zu ändern und das habe vermutlich nicht allen gefallen.
And maybe someone from our government is not ready for this, but we are ready and that's why we are here.
Volker, keine Proteste für die Regierungschefin, aber für den Verteidigungsminister. Wie erklärst du dir das?
Ja, Sarah, Veränderungen im Kabinett, Ministerwechsel sind eigentlich nichts Außergewöhnliches unter Selenskyj und besonders nicht seit Kriegsbeginn. Fedorov, der Verteidigungsminister, ist aber ein etwas besonderer Fall. Er war ein großer Hoffnungsträger für viele Leute, hat auch schon einiges bewirkt im Amt und war deswegen sehr beliebt. Und vielleicht ist genau das Problem, dass er etwas zu beliebt war.
Kaum 6 Monate im Amt, schon wurde der ukrainische Verteidigungsminister Michailo Fedorov wieder entlassen. Präsident Selenskyj baut das Kabinett nicht zum ersten Mal um. Warum er das tut und ob es diesmal vielleicht ein Fehler war, das bespreche ich heute mit unserem Ukraine-Korrespondenten Volker Papst. Ich bin Sarah Ziegler. Dieser junge Mann aus Kiew, das ist Vadim, der war auch bei den Protesten gegen Fedorovs Entlassung in der vergangenen Woche schon dabei. Er sagt, mit ihm habe er erstmals hoffen können, dass der Krieg in nicht allzu ferner Zukunft enden kann. Und Dmitro, ein junger Veteran, der meint hier, Fedorov sei einer der wenigen Menschen, für die er auf die Straße gehen würde. Volker, warum ist dieser Mann so beliebt?
Fedorov ist ein ungewöhnlicher Politiker oder vielleicht eigentlich gar nicht so wirklich ein Politiker, tritt eher auf wie ein junger Start-up-Unternehmer. So sind auch seine Pressekonferenzen immer cool, lässig gekleidet, sehr nahbar. Und er steht für diese Philosophie, die für den ukrainischen Krieg auch wichtig ist, innovationsgetrieben, technologiegetrieben, Fortschrittsgläubigkeit. Mit modernen Ansätzen können wir den Nachteil gegenüber dem riesigen Russland wettmachen und können uns behaupten. Da war eine große Hoffnung, als er dieses Verteidigungsministerium übernahm. Das Verteidigungsministerium ist ein riesiger Koloss, im Krieg noch viel größer geworden, mit einem riesen Budget, aber auch immer noch mit sowjetisch geprägten Strukturen, mit Korruptionsproblemen. Und da kam jetzt jemand, der neuen Geist verströmte und versprach anzupacken, um Probleme zu lösen. Und das hat viele Leute elektrisiert.
Und er ist da auch, ist mein Eindruck, sehr von sich überzeugt. Er hat nämlich am Mittwoch, direkt nach seiner Entlassung quasi, auf der Plattform X einen sehr langen Post veröffentlicht, in dem er schreibt, einmal klar, was es für eine große Ehre war, Verteidigungsminister gewesen zu sein. Und dann zählt er 22 Punkte detailliert auf, die er und sein Team in diesen 6 Monaten im Amt auch wirklich erreicht haben. Was war das zum Beispiel?
Also eine seiner ersten Amtshandlungen war, er hat Elon Musk angerufen. Das mag jetzt überraschen, aber es ist so, dass er die Ukraine für die Kommunikation an der Front auf Starlink vertraut, dieses Kommunikationssystem. Und das haben die Russen dann auch angefangen zu nutzen.
Ja.
Und da hat Fedorov Musk, den er kennt, angerufen und gesagt, das musst du lösen, die Russen dürfen kein Starlink haben. Und 24 Stunden später war der Starlink-Zugang blockiert für die Russen. Also das ist auf jeden Fall etwas, was sich gelohnt hat, was ein großer Erfolg war. Er hat auf die Entwicklung von Mittelstreckendrohnen gesetzt. Das sind die, mit denen die russische Logistik angegriffen wird, was sich jetzt durch diese großen Probleme Russlands auf der Krim und aber auch sonst an der Front bemerkbar macht. Und er hat Reformen angestoßen beim Beschaffungswesen. Also ich habe schon erwähnt, ein riesiges Budget, Rüstungsbudget natürlich für das Land im Krieg.
Ja.
Und da gibt es auch Reibungsverluste oder teilweise wirkliche Korruption. Also ein Beispiel, er hat dafür gesorgt, dass für Munition, für Artillerie, dass die ausgeschrieben wurden und dann sanken die Beschaffungspreise für diese Waffengattung um 16%.
Mhm.
Da ist schon was gegangen.
Das sind jetzt 3 von 22 Punkten auf seiner Liste. Kann man also objektiv sagen, der hat einen richtig guten Job gemacht?
Es gebricht ihm bestimmt nicht an Selbstbewusstsein, also das ist auch klar. Und er darf sich auch nicht alles allein auf die Fahnen schreiben. Also er ist ein Treiber des Drohnenkrieges, aber das muss ja auch umgesetzt werden von Kommandanten und Soldaten im Feld. Da muss die Armeeführung dahinter stehen, also das schultert er nicht alleine. Aber er hat schon einiges erreicht und er hat auch atmosphärisch viel verändert. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen.
Slava Ukraini!
Vorhin hast du schon auf seine besonderen Pressekonferenzen aufmerksam gemacht und eine konnte er sich dann am Ende nicht nehmen lassen. Am Tag nach seiner Entlassung ging er in Kiew auf die Bühne vor der Presse mit schwarzem Shirt, genauso lässig, wie du es eben beschrieben hast. Hinter ihm eine Präsentation mit seinen Erfolgen. Also wirklich so, als würde er mir gleich das neue Smartphone vorstellen, statt über seine politische Karriere zu reden. Warum macht er das, nachdem er schon gefeuert wurde, noch 1,5 Stunden zu erklären, wie gut er war?
Für mich war das schon ein Anzeichen, dass er wirklich verärgert ist. Er hat einen Machtkampf verloren, er wurde gefeuert. Das ist, wie ich gesagt habe, schon einigen vor ihm geschehen, aber eigentlich noch niemand hat so eine öffentliche Abrechnung danach gemacht. Er hat auch, was sehr ungewöhnlich ist, Präsident Zelensky relativ unverblümt kritisiert. Also für mich war das eine Mischung aus persönlicher Abrechnung, aber vielleicht auch, dass da jemand eine Bühne bereitet für eine spätere Karriere. Das weiß ich aber nicht.
Wir sind gleich zurück.
Als selbstständig Erwerbende sind Sie 100% bei Ihrem Projekt. Wir 100% bei Ihrem Schutz. Bei der Woodwise begleiten wir Sie umfassend und ein Leben lang mit einer Ansprechperson, die Ihre Bedürfnisse kennt. Als selbstständig Erwerbende und als Menschen.
Jetzt haben wir sehr viel über Fedorows Erfolge und seine Fans gehört, aber den Kündigungsgrund, den kennen wir noch nicht. Warum musste er gehen?
Der Kündigungsgrund wurde auch nie so richtig offen genannt. Ich glaube, man muss 2 Dinge sagen. Fedorow hat eine Menge erreicht, aber eigentlich das größte Problem, für das das Verteidigungsministerium zuständig ist und das größte gesellschaftliche Problem in der Ukraine im Zusammenhang mit dem Krieg, ist die Mobilisierung. Das heißt, dass Leute zum Kriegsdienst eingezogen werden, die das nicht wollen.
Mhm.
Das hat offensichtliche Gründe. Die kleine Ukraine hat nicht so viele Leute zur Verfügung wie Russland. Und das geschieht zum Teil auch unter Zwang und sorgt für enormen Missmut in der Bevölkerung.
Da gibt es ja auch immer wieder Proteste, zum Beispiel vor rund 2 Wochen hier in der Stadt Lviv. Da haben Menschen wirklich auch die Rekrutierer angegriffen, weil die eben zwangsrekrutieren wollen. Also das ist ein sehr emotionales Thema dort.
Genau, es gibt sogar eine Wortschöpfung dafür, die Bussifizierung, weil die Leute quasi von offener Straße in einen Bus gepackt werden, mit dem sie ins nächste Rekrutierungsbüro gefahren werden. Und das löst immer wieder großen Missmut aus und es kommt teilweise auch zu Übergriffen, wie da in der Szene in Lviv.
Mhm.
Und das war ein klarer Auftrag an ihn, das anzugehen. Und das hat er in 6 Monaten nicht geschafft. Dazu muss man aber sagen, erstens war er der erste Verteidigungsminister, der das überhaupt angegangen ist. Zweitens sind sich die meisten Experten, Beobachter einig, dass das auch nicht ein Problem ist, das sich in 6 Monaten lösen lässt.
Ja.
Und er hat durchaus Dinge angestoßen. Er hat erstens mal versucht, den Kriegsdienst attraktiver zu machen, vor allen Dingen über finanzielle Anreize. Das reicht natürlich nicht. Er hat aber auch mit seinem Versprechen, Transparenz zu schaffen und Korruption auszumerzen, schon eine Grundlage geschaffen, um mehr Akzeptanz in der Bevölkerung zu schaffen. Weil es ist ein bekanntes Problem, dass auch in der Ukraine, dass wenn du Beziehung hast, wenn du Geld hast, du um den Kriegsdienst eher rumkommst. Also da, finde ich, hat er erste Schritte unternommen, aber stimmt, das Problem war nicht gelöst. Und Zelensky hat auch darauf angespielt, als die Entlassung verkündet wurde, hat es nicht explizit genannt, aber es wurde so ein bisschen in diesen Kontext gestellt. Ich glaube, das ist vorgeschoben, oder ich glaube, wir wissen mittlerweile, das ist vorgeschoben. Der wirkliche Grund für die Entlassung ist ein Konflikt mit dem Armeechef, also dem obersten Soldaten. Das ist General Oleksandr Sirski. Das ging irgendwie nicht zwischen den beiden. Fedorow hat auch in seiner Pressekonferenz gesagt, er hätte Selenskyj gebeten, Syrskyj zu entlassen. Das hat Selenskyj nicht gemacht, hat an ihm festgehalten und am Schluss soll Syrskyj, der Armeechef, Selenskyj gesagt hat, er oder ich. Mhm. Und dann wurde Fedorow entlassen.
Und er hat ja noch mehr Entscheidungen getroffen. Also er hat Fedorow als Verteidigungsminister entlassen. Er hat aber wenige Tage vorher auch seine Regierungschefin Julia Sviridenko entlassen. Was ist das für ein Muster hinter diesen Entlassungen und Wechseln?
Ich glaube, damit will er einen gewissen Wandel schaffen oder einen gewissen Wandel ermöglichen, um es positiv auszudrücken, weil Wahlen sind ja zurzeit nicht möglich. Im Kriegszustand sind keine Wahlen möglich. Und um dennoch den Anschein eines Wandels, einer Erneuerung zu wecken, ist das ein Mittel, das Selenskyj immer wieder anwendet. Mhm. Er signalisiert damit auch, dass er gewisse Themen priorisiert, also die Nachfolge von Julia Sviridenko als Regierungschefin tritt der CEO des staatlichen Rohstoffkonzerns an, des staatlichen Gaskonzerns an. Und damit sagt Selenskyj, wir nehmen das Energieproblem sehr ernst, der nächste Winter wird kommen. Wir erinnern uns alle, wie schlimm der letzte Winter war. Und indem ich einen Fachmann hier ranhole, der die Regierung leitet, zeige ich, wir werden dieses Problem sehr ernst nehmen und werden uns besser vorbereiten auf den nächsten Winter. Das ist die etwas wohlwollendere Darstellung. Und ich glaube, da ist was dran, warum er das tut. Aber es ist auch Symbolpolitik, weil de facto ist es seit Kriegsbeginn so, dass alle Fäden im Präsidentenpalast zusammenlaufen. Der Präsident hat alle Macht. Also findet weiterhin Parlamentssitzung statt, aber letztlich die Fraktion des Präsidenten hat die absolute Mehrheit und winkt in der Regel alles durch, was vorgeschlagen wird. Mhm. Und somit tauscht er da Köpfe aus, aber das ändert nicht viel an der wirklichen Politik. Und so wird das in der Bevölkerung auch wahrgenommen. Und deswegen sagt man immer, das sind ja eigentlich nur so Alibi-Übungen, weil de facto ändert sich nichts. Und deswegen wird so ein Wechsel wie jetzt an der Regierungsspitze, wurde eigentlich eher schulterzuckend zur Kenntnis genommen. Aber Fedorow, aus all den Gründen, über die ich vorhin gesprochen habe, hat eine andere Reaktion ausgelöst.
Ja, und genau da frage ich mich jetzt, sind viele Ukrainer gerade nicht gut auf Selenskyj zu sprechen. War das möglicherweise eine Fehlentscheidung von ihm, die ihm dauerhaft Sympathien in seinem Volk kosten könnte?
Ich glaube, es war ein Fehler. Ich denke, es war auch eine Fehleinschätzung. Das weiß ich nicht, ob er damit gerechnet hat, was jetzt wirklich, was passiert. Es kostet ihn Popularität, es kostet ihn Unterstützung, es sorgt für Erklärungsbedarf, auch nach außen. Und zu gewinnen hat er ja eigentlich nichts. Mhm. Offenbar war er an einem Punkt, wo er sagte, Armeeführung und Verteidigungsminister können nicht mehr zusammenarbeiten. Ich muss mich für einen entscheiden und entscheidet sich für den einen, der aber ungleich weniger populär ist als die andere Figur. Mhm. Und er erklärt es nicht wirklich, sondern lässt das Volk so ein bisschen im Ungefähren, was natürlich zu Spekulationen Anlass gibt und einfach seine Position schwächt.
Viele Leute erinnert diese Situation jetzt so ein bisschen ans vergangene Jahr. Da stand Selenskyj auch sehr in der Kritik. Er hatte per Gesetz den Antikorruptionsbehörden einen Teil ihrer Unabhängigkeit entziehen wollen. Und da gab es eben auch solche Proteste. Nur damals knickte Selenskyj ein, zog das alles zurück. Könnte Fedorow seinen Job vielleicht wiederbekommen, wenn die Proteste andauern?
Auszuschließen ist nichts.
Ja.
Die Ukraine, das muss man an dieser Stelle auch sagen, ist bei allen Fehlern eine Demokratie und ein Präsident kann sich nicht radikal gegen den Willen des Volkes stellen. Das ist nicht Russland. Also das finde ich, muss man immer wieder auch erwähnen. Ja. Das heißt, wenn der Druck zu groß ist, muss er darauf reagieren. Ich sehe einen großen Unterschied. Im letzten Sommer, der Druck der Straße war groß, vielleicht war er sogar noch größer, als das jetzt zurzeit ist. Aber es gab auch einen internationalen Druck. Und zwar vor allen Dingen von den europäischen Partnern. Diese unabhängigen Antikorruptionsbehörden waren eine Bedingung für die Annäherung der Ukraine an die EU. Mhm. Dass solche Institutionen geschaffen wurden und schlagkräftige Institutionen. Und dass die entmachtet wurden, hat auch in der EU bei den wichtigen Partnern für sehr viel Ärger gesorgt, weil schließlich müssen ja die deutsche und die französische und die britische Regierung ihren Wählern erklären, warum sie Milliarden und Milliarden an die Ukraine geben. Und wenn die Ukraine gleichzeitig die Korruptionsbekämpfung untergräbt, erleichtert das die Aufgabe nicht gerade. Also kurz, es gab auch großen internationalen Druck. Diesen Druck sehe ich hier nicht. Ich glaube nicht, dass Herr Merz Herrn Selenskyj anrufen wird und sagt, setz den Fedorow wieder ein. Hm. Bei den Korruptionsbehörden gab es durchaus solche Interventionen auch von außen.
Hm. wer in den vergangenen Jahren seinen Job nicht gewechselt hat, nicht entlassen wurde, nicht gekündigt wurde, das war ja Selenskyj selber. Seit 7 Jahren ist er Präsident, 4 davon hat er im Krieg regiert. Und du hast es eben schon gesagt, im Krieg kann es keine Neuwahlen geben. Gleichzeitig merkt man aber eben, viele seiner Entscheidungen sind nicht mehr so populär. Glaubst du, da wird sich noch was ändern in der nächsten Zeit, dass vielleicht doch eine Art Wahl passieren wird oder dass Selenskyj irgendwann freiwillig auch sein Amt hergibt, nicht nur das seiner Kollegen?
Also ein Machtwechsel ist nur im Rahmen von Wahlen möglich. Mm. Es stimmt, es wird immer die Forderung erhoben, dass die Ukraine doch wählen soll, also vor allen Dingen von außen. Zum Beispiel aus den USA kam das, vor allen Dingen zu einer Zeit, als Trump und die Trump-Regierung noch sehr kritisch gegenüber der Ukraine eingestellt war. Das hat sich ja zurzeit ein bisschen geändert. Und die Ukraine hat dann auch Prozesse in Gang gesetzt, um allenfalls das Wahlrecht so anzupassen, dass doch Wahlen möglich sind. Es gab jetzt auch erste Signale, ob vielleicht doch tatsächlich Präsidentschaftswahlen stattfinden könnten. Dazu muss man aber sagen, die Gesetzeslage ist ja nicht die einzige Hürde.
Klar.
Was macht man mit den ganzen Soldaten, die an der Front sind? Was macht man mit den Millionen von Ukrainern, die mittlerweile im Ausland leben? Wie sichert man die Wahllokale für Russland? Ist das ein gefundenes Fressen? Es wäre sehr einfach, das zu sabotieren. Und das sagen mir auch Kritiker Selenskyjs. Wir sind sehr skeptisch, was Wahlen im Krieg angeht. Wir sind nicht immer zufrieden mit Selenskyj. Aber er ist unser Präsident. Mhm. Und er ist unser legitimer Präsident. Er hat freie Wahlen fair gewonnen. Und deswegen stellt niemand in Frage, dass er uns vertritt. Diese Wahlsache wird manchmal ein bisschen einseitig dargestellt. Oft von den Gegnern Selenskyjs oder von den Gegnern einer Unterstützung für die Ukraine. In der Ukraine sieht man das viel differenzierter. Mhm. Trotzdem, es gibt Personen, die sich in Stellung bringen. Ich habe von Sirski gesprochen, dem Armeechef. Sein Vorgänger auf diesem Posten, der frühere Armeechef, wurde genau aus dem Grund versetzt, weil er nämlich zu populär wurde. Der ist jetzt Botschafter in London und der führt viele Meinungsumfragen an. Und es stimmt, dass Selenskyj Tendenz hat, und damit wären wir jetzt bei dem, was wir ganz, ganz am Anfang gesagt haben, dass Leute, die zu populär werden, die zu mächtig werden, die ihn zu überstrahlen drohen, dass er die wegbefördert.
Oder entlässt, wie Fedorov?
So wie Fedorov. Ist das der einzige Grund? Ich glaube es nicht. Könnte das eine Rolle gespielt haben? Schließe ich nicht aus.
Danke, Volker.
Sehr gerne.
Das war NZZ Akzent. Ich bin Sarah Ziegler. Macht's gut.